Herr, ich bete, dass wenn wir dieses Bild jetzt in unserem Geist aufnehmen, dass du zu unserem Herzen und zu unserem Verstand sprichst. Hilf uns, in den Wegen Jesu, unseres Herrn, zu gehen. Ich bete für einen jeden von uns hier, denn du kennst uns und du liebst uns und du hast einen Plan, eine Absicht für einen jeden von uns. Du hast uns berufen, in dieser Zeit miteinander auszutauschen. Und ich glaube, dass es nicht nur für uns ist, sondern große Bedeutung hat für die Gemeinde, für Israel, für alle Nationen und für die ganze Schöpfung. Und deshalb, Herr, bete ich, dass du die Worte meines Mundes gebrauchst und die Gedanken meines Herzens und dass du sie annehmbar machst vor dir, unserem Herrn, unserem Erretter, im Namen Jesu, unseres Messias und Herrn. Amen. Halleluja. Es ist eine große Ehre für mich, dass ich hier sein kann mit euch. Ein Vorrecht. Und ich glaube auch, dass diejenigen von uns, die messianische Juden sind, sehr oft eingeladen sind, zu berichten über das, was Gott unter den Nationen tut. Und ich möchte bitten, dass ihr uns nicht auf ein Podium, auf ein Podest stellt. Ich habe nicht selber entschieden, dass ich jüdisch geboren werden würde, sondern meine Eltern haben das gemacht. Ich habe auch dem Herrn anfangs Widerstand geleistet. Ich glaube, dass diejenigen unter uns, die messianische Juden sind, oft eingeladen werden, zu berichten über das, was Gott unter uns tut und auch unter den Völkern, sowohl von katholischer Seite als auch von anderen. Aber bitte, wir sind nichts Besonderes aus uns selbst heraus. Ich habe nicht selber beschlossen, jüdisch geboren zu werden. Das taten meine Eltern. Ich habe auch anfangs nicht selber an Jesus glauben wollen. Ich habe dem Herrn widerstanden. Ich denke einfach, für diejenigen von uns, die jüdisch sind und an Jesus glauben, es ist immer eine Herausforderung für uns, wo wir hingehören. Wir haben unsere Berufung zu erkennen, dass wir berufen sind, dem Leib des Messias anzugehören. Und das ist einfach so viel größer als das Jüdischsein. Und das hat auch Benjamin darauf hingewiesen in seinem Vortrag. Wir sind berufen, Teil der Absichten Gottes zu sein. Ihr habt mich gebeten, über ein sehr schwieriges und schmerzhaftes Thema zu sprechen. Und ich weiß, dass auch Schwester Joela noch mehr darüber sagen wird. Ich war eigentlich sehr erstaunt. Ich habe erwartet, zu einer Konferenz zu kommen, wo Katholiken und Protestanten zusammenkommen, um über Versöhnung zu sprechen. Und indem ich hier bin, merke ich, dass es um die Nationen und um Israel geht, um diese große Versöhnung zwischen Juden und Nichtjuden. Und ich staune über die Schwerpunkte, die durchkommen in diesen Tagen. Ich weiß, dass es sehr wichtig und stark sein wird, was ich auch zu sagen habe. Ich bitte euch schon im Vornherein um Vergebung für alle Fehler, die ich machen werde. Ihr werdet mir sicherlich vergeben und dafür danke ich. Was ich versuche, ist, eine jüdisch-messianische Perspektive zu geben über diese sogenannte Judensau. Ihr wisst ja, wie viele Juden braucht es, um drei verschiedene Meinungen zu haben? Nun, nur einen. Also, ich bin da und wenn ihr mich fragt, sage ich dieses. Wenn ihr Benjamin und andere fragt, auch sie haben eine Sichtweise darüber. Also ich gebe jetzt meine messianisch-jüdische Perspektive über die Judensau wieder. Könnt ihr alle den Monitor sehen, die Leinwand? Wenn ihr diese PowerPoint haben wollt, dann schickt mir eine E-Mail. Also meine Perspektive ist wirklich meine eigene. Aber ich denke, dass ich doch einige Punkte sagen werde, die auch die meisten messianischen Juden teilen werden. Ja, was denken Juden, wenn sie Wittenberg hören? Sie denken an etwas Schlimmes. Das ist der Platz, wo Luther herkam und wo es die Judensau gibt. Also sie beginnen mit einer sehr negativen Auffassung über Wittenberg und Luther. Und ich möchte auch mein eigenes Bedürfnis nach Vergebung zum Ausdruck bringen. Ich muss immer wieder darum beten, dass ich vergeben kann. Wer von uns hier an Identifikationsbekenntnis glaubt? Nun, ich glaube, es gibt auch eine Identifikationsvergebung. Ich folge dem Weg Jesu, der gelehrt hat, dass wir denen vergeben, die gegen uns sündigen. Und seine Worte, als er sterbend am Kreuz hing, waren: Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Ich muss bekennen hier, dass ich sehr oft einfach Bitterkeit in meinem Herzen habe, wenn ich daran denke, was alles meinem Volk angetan wurde. Und ich muss mich dann immer wieder entscheiden, zu vergeben. Und wenn ihr mit mir diesen Weg gehen wollt, dann macht mich das sehr glücklich. Und ihr wisst, wie oft Jesus uns aufgefordert hat, dass wir vergeben sollen. 70 mal 7 mal. Wer jetzt diesem Vortrag in Deutsch folgt über die Kopfhörer, es tut mir leid, ich hatte nicht die Zeit, das alles in Deutsch übersetzen zu lassen. Ich vergebe jetzt jedem, der mich zornig gemacht oder provoziert hat, der gegen mich gesündigt hat, sei es körperlich oder finanziell oder indem er mir den Respekt verweigert hat oder in irgendeiner anderen Sache, die mich betrifft, freiwillig oder unfreiwillig oder absichtlich, bewusst oder unbewusst, ob es in Wort oder Tat war. Niemand soll wegen mir bestraft werden. Das ist ein starkes Gebet, nicht wahr? Und das ist das, was ein orthodoxer Jude jeden Tag betet. Wie viel mehr sollten wir als Gläubige an Jesus dieses Gebet zu unserem machen? Natürlich heißt das nicht, dass Übeltäter nicht Gerechtigkeit erfahren sollen, sondern es heißt einfach, es ist nicht unsere Sache, sie zu richten, es ist unsere Sache, sie loszugeben und zu vergeben. Diejenigen, die die letzten Jahre dabei waren in Volkenroder, ich selber komme aus London, England, habe aber deutsche jüdische Wurzeln. Mein Großvater Salomo Herz Hirschland wurde 1766 in Steinheim in Westfalen geboren. Er ging nach Essen ins Ruhrgebiet, er hatte viele Kinder und da sieht man ein Foto von ihnen. Salomon, ein Tierarzt, Abraham, ein Händler, Baby, ein Fleischhauer und Simon, der Banker und Händler. Und er hatte eine große private Bank. Es war eigentlich die größte Privatbank zu Beginn des Ersten Weltkrieges. Später dann haben es die Nazis übernommen. Mein Urgroßvater Moses war noch ein Arzt für die Krupp-Familie. Ich liebe die Kaffeemaschinen von ihnen. Und das ist das Haus, in dem damals die Bank war in Essen. Dann sieht man mein Urgroßvater Richard Hirschland, der von Essen kam. Man sieht auch das Gebäude, in dem die Bank drinnen war. Jetzt ein Haus mit einem großen Geschäft drinnen. Alles, was übrig geblieben ist von unserem Familiennamen, ist ein Platz, Hirschland Platz. Und eine U-Bahn-Station ist nach uns benannt. Also ein Platzname und eine U-Bahn-Stationname ist übrig geblieben. Im 20. Jahrhundert, als die Synagoge gebaut wurde in Essen, kamen sie rüber von England und das war 1901, die Einweihung der Synagoge. Diese Synagoge, die Brüder Hirschland in London waren Spender für diese Synagoge. Als dann die Kristallnacht war, wurde diese Synagoge erstaunlicherweise, auf wunderbare Weise, ging sie nicht in Flammen auf und sie steht heute noch. Also diese meine Vorfahren waren nach England gekommen. Ich fand auch viele Listen von Namen, die von den Nazis erstellt worden waren. Und das ist nicht so gut. Das waren Todeslisten. Ein Cousin von Moses Hirschland, Albert Hirschland, war auf dem Titelblatt des Stürmers dieser Nazi-Propaganda zu sehen und er wurde beschuldigt der Rassenschande. Einer dieser Hirschland-Familie wurde also, ihm wurde der Prozess gemacht, sehr medienwirksam und in diesem Stürmer-Magazin wurden 16 Seiten ihm gewidmet und dieser Anklage der Rassenschande. Also das ist einfach furchtbar. Und wenn man das so liest, dann löst das in mir natürlich starke Gefühle aus und dafür brauchen wir Reinigung. Ich schreibe einen täglichen Blog im Internet und dort bringe ich jeden Tag etwas über die jüdisch-messianische Geschichte. Nun, dieser Albert Hirschland war sogar Lutheraner geworden, wie viele andere Juden auch Christen und Anführungszeichen geworden waren unter diesem Druck. Manche aus guten Gründen und andere aus Überlebensgründen. Der evangelische Pastor Oskar Zuckschwert wurde verhaftet von den Nazis, weil er Albert Hirschland aufgenommen hatte in der Kirche als Christen. Also sie warfen ihm das vor, dass er das hätte nicht tun dürfen, weil man Juden nicht aufnimmt. Und dieser Pastor hat Luther zitiert in seiner Verteidigung, warum er das getan hat. Denn Luther hatte gesagt, dass Juden Christen werden können. Es gibt also gute Dinge, die wir sagen können über Luther in seiner Beziehung zu den Juden. Es ist nicht alles schlecht. Und ich freue mich über Luther und mit ihm und wir kommen dazu noch später. Jedenfalls, dieser Pastor hat Luther zitiert in Verteidigung seines Vorgehens, den Hirschland Juden als Christen aufzunehmen. Und das ist meine Familie. Und es gibt viele, viele andere, so wie diese Familie. Das sind unsere Familienmitglieder, um die wir trauern. Mein Urgroßvater kam nach London. Als er dort war, wurde mein Großvater Sidney Moses geboren und er hat den Namen von Hirschland auf Harvey geändert. Ein Name, der weder deutsch klang noch jüdisch. Und so hat er diesen Namen Harvey gewählt. Aber in Wirklichkeit habe ich einen deutschen Hintergrund. Und dann wurde mein Vater geboren, Anthony Adolf. Adolf deshalb, weil es ein sehr häufiger Name war. Und dann kam ich, Richard Simon Harvey. Jedes Mal, wenn ich nach Deutschland komme, besonders nach Essen, ist das eine Zeit, wo ich mich der Geschichte widme. Und es ist auch immer eine Zeit, die schmerzhaft ist. Viele Jahre habe ich mich gesträubt, nach Deutschland überhaupt zu kommen, weil es einfach so schmerzhaft für mich war. Als ich dann in Volkenroder war, bei dem letzten Wittenberg 2017-Treffen, da wurde ich herausgefordert und ich bete das Gebet der Vergebung. Ich vergebe einem jeden, der mich gereizt hat und provoziert hat, der gegen mich gesündigt hat, körperlich, physisch oder finanziell oder indem er mir den nötigen Respekt verweigert hat oder in irgendeiner anderen Sache, die mich betrifft, sei es unfreiwillig oder freiwillig, unabsichtlich oder absichtlich, war es in Wort oder Tat. Niemand soll wegen mir vor Gericht gestellt werden. Das ist leicht zu sagen, zu beten, aber schwer zu tun. Nun kommen wir aber zu dieser Judensau. Und die in Wittenberg ist eigentlich nur eine von vielen. Es gibt ja viele verschiedene Cartoons sozusagen. Die Judensau gehört aber zu den Top 10 antisemitischer Legenden und Stereotypen. Ich will euch nur kurz erinnern, dass es einfach so viel gibt. Wenn ihr nicht Juden seid, sollt ihr dennoch wissen, das ist das, womit wir aufwachsen. Die Brunnen zu vergiften, wurde immer schon uns vorgeworfen. Zum Beispiel wurden die Juden dafür angeklagt, dass sie die Pest gebracht und verursacht haben. Dann ein anderes ist, dass Juden nur teilweise Menschen sind. Sie sind halb menschlich und halb tierisch. Dann ist die Judensau selber auf der Liste die Nummer 8. Ein weiteres: jüdische Doktoren, Ärzte töten Christen. Jüdische Doktoren hatten oft Zugang zum Adel und zu Königen und so weiter. Dann schließlich ein weiteres antijüdisches ist der Golem. Ihm wurde vorgeworfen, dass er einfach die ganzen Pogrome verursacht hat. Es ist so eine mysteriöse Figur. Dann der ewig wandernde Jude, verdammt dazu, ruhelos über die Welt zu wandern. Auch Augustinus hat das schon gesagt und Luther hat das wieder aufgegriffen, dass die Juden eben schon so lange, jetzt 1500 Jahre, von ihrem Land vertrieben sind. Aber die gute Nachricht heutzutage ist, lieber Luther, wir sind wieder zurück in unserem Land, in Israel. So, ja, das wäre eine Frage, was Luther jetzt darüber sagen würde im Himmel. Ich hoffe, dass er dort ist, aber das ist nicht meine Sache. Ich lebe nicht einfach nur in dem Zorn und in der Bitterkeit. Ja, bis in die 17., 18. Jahrhundert hinein gibt es Geschichten, dass Menschen den wandernden Juden sozusagen gesehen haben. Dann ein weiteres antijüdisches Bild ist der Vorwurf, dass die Juden Gott getötet hätten. Hier wird Papst Innozenz III. Zitiert, der gesagt hat, die Juden durch ihre eigene Schuld sind dazu verdammt, Sklaven und Diener zu sein, denn sie haben den Herrn gekreuzigt. Und als Diener, die von Gott verworfen sind und in dessen Tod sie ja auf bösartige Weise konspiriert haben, sie sollen aufgrund dieser ihrer Handlung sich selber als Sklaven erkennen, und nämlich Sklaven derer, die der Tod Christi freigemacht hat. Dieser Vorwurf ist immer noch da in vielen Teilen der Christenheit. Dann der Vorwurf des Handels, der Geldgeschäfte der Juden. Auch das ist ein ganz starker Vorwurf, aber er stimmt insofern, als ja den Juden früher verschiedenste Berufe untersagt waren, außer eben dem Geldgeschäft. Schließlich die Entweihung von Hostien und als erster massiver Vorwurf eben das Töten von christlichen Kindern. Als wir in Trient waren, haben wir uns mit einem dort sehr bekannten Fall beschäftigt. Ich weiß nicht, ob das allen bekannt ist, aber das ist einfach der Zusammenhang, der Kontext, in dem diese Judensau vorkommt. Ich möchte jetzt die Judensau verbinden mit dem messianischen Esel. Vielleicht schaut ihr da mal, ihr seht es hier in der starken Vergrößerung, liegt ein Kind nackt. Das ist Simon von Trient. 1485, 1490 gibt es diese Legende, dass dieser Bub Simon von Juden getötet wurde. Und hier sieht man den messianischen Esel, auf dem Nicht-Juden sitzen und reiten. Die Christen und die Juden haben im Mittelalter ständig miteinander argumentiert und debattiert. So, hier sieht man auf diesem Bild einen Juden, der auf dem Schwein reitet, während die Nicht-Juden, die Heiden, auf dem messianischen Esel reiten. Also, der messianische Esel ist sozusagen das Gegenstück zur Judensau. Und wenn man jetzt das wittenbergische Stück anschaut, der Judensau, da sieht man einen Rabbiner, der seine Hand am Hintern, am After des Schweines hat. Diese Darstellungen sind sozusagen die Cartoons des Mittelalters. Man hat sehr viel durch Tiere dargestellt. Man hat ganze Theologie, eine Theologie sozusagen mit Tierbildern transportiert. Und Simon, der Märtyrer, dieser angeblich von Juden getötete Bub, wird wird also in Verbindung gebracht, einerseits mit der Judensau und andererseits mit dem messianischen Esel. Wenn wir also die Judensau auf der Kirche in Wittenberg ersetzen sollten mit einem anderen Tier, mit einer anderen Darstellung, dann wäre der messianische Esel, auf dem Jesus geritten ist, ein sehr guter Ersatz dafür. Ich möchte jedenfalls etwas anderes dort haben, statt dieser Judensau, etwas, das Jesus, unseren Herrn, verherrlicht. Ich habe noch eine andere Möglichkeit, die ich sehen würde, aber das kommt vielleicht später noch. Der messianische Esel ist also Teil der jüdischen Passover-Tradition, Passa-Tradition. Ich habe in meiner PowerPoint da noch einige Literaturhinweise und so weiter. Aber wir wollen jetzt weiter fortschreiten mit dem Thema der Judensau. Und Herr, ich bete, dass du meine Worte reinigst und dass du alles rauswirfst aus mir, was dir nicht gefällt, damit wir und meine Geschwister alles lernen können, was da wichtig ist. Und das ist einfach so furchtbar, so schrecklich, so ekelerregend, und ich muss einfach gegen diese Judensau aufs Heftigste reagieren und protestieren. Und wenn wir etwas tun können, praktisch, damit das geschieht, lasst es uns machen. Sowohl geistlich, aber auch konkret und praktisch. Ich weiß nicht, ob das Video hier jetzt spielen wird. Es zeigt eine künstlerische Protestsache in den 1990er Jahren vor dem Kölner Dom, wo auch ein Judensau-Abbild enthalten ist. Vielen Dank. Julia, du kannst vielleicht für die Englisch Sprechenden kurz zusammenfassen, was in diesem Video zu sehen war. Danke, Julia. Ich bin Jude, und wenn es kein Buch über etwas gibt, das ich erforsche, dann verfasse ich ein Buch. Ich bin also jetzt tatsächlich dabei, ein Buch darüber zu schreiben. Es gibt einen Autor, Isaiah Sachar, der diese Sache schon nachgegangen ist, und er sagt, die Judensau ist ein ziemlich exklusives deutsches Phänomen. Er hat 60 bis 100 Beispiele von Judensau-Abbildungen gefunden. Meistens sind sie mit Kirchengebäuden verbunden, entweder am Äußeren des Hauses oder im Inneren, und manchmal als Zweitszene sozusagen in einer anderen Geschichte, wo es um den Vorwurf des Mordes an Christen geht. Wenn ich heute in Deutschland dieses Wort Sau, Jude oder Judensau gebrauche und einem anderen an den Kopf werfe, werde ich da hier nicht verhaftet oder zumindest angezeigt. Und ich denke, man sollte das auch ausweiten und ausdehnen auf solche Abbildungen. Denn sie behaupten quasi immer noch, dass Juden Kinder einer Sau sind und dass sie nur zu ihrer Mutter zurückkehren, um sich zu ernähren, wenn sie an den Zitzen einer Sau, eines Schweines, saugen. Und schließlich wird auch oft bei diesen Judensau-Abbildungen gezeigt, dass Juden mit einem Schwein, mit einer Sau, sexuellen Verkehr haben. Wenn das heute sozusagen behauptet werden würde oder dargestellt werden würde, dann würde das ein kriminelles Vorgehen sein, eine kriminelle Handlung, die das Gericht herausfordert. Auf dieser Liste sieht man die Orte, wo Judensau-Abbildungen schon entfernt worden sind, in Rot, und die anderen eben sind noch vorhanden. Es gibt also nicht nur die Judensau in Wittenberg, sondern auch an anderen Orten und in anderen Kirchen. Es ist ein Phänomen des Mittelalters, und das müssen wir verstehen. Zum Beispiel in Nürnberg. Ich war vor einem Monat etwa dort und habe dort in einem Komitee für jüdisch-christliche Beziehungen gesessen. Und da heißt es, die Judensau ist ein beschämendes und verletzendes Bild. Mit anderen demütigenden Bildern ist es Teil unserer Geschichte, die wir weder verleugnen noch wegwerfen sollten. Sie sind vielmehr heute ein Zeichen oder beziehungsweise eine Warnung für uns über die früher begangenen Fehler, dass wir sie nicht weiter akzeptieren und dass wir gegen jede antisemitische Sprache uns stellen sollten. Die antisemitischen Repräsentationen in der St. Sebalduskirche sind Teil der Welt von Pogromen der Jahre 1298, 1349 und 1499. Bis heute sind diese Bilder aus einer anderen Zeit immer noch sehr verletzend und beschädigen Menschen, sogar dann, wenn ihre symbolische Bedeutung nicht mehr verstanden wird. Die evangelische Kirche von Nürnberg hat sich diese Herausforderungen gestellt, die dieses Erbe bedeutet. Sie sucht sie nicht zu verniedlichen oder herunterzuspielen in irgendeiner Weise, denn es gibt den Beweis, dass wir früher blind dafür waren, selbst wenn die Bilder ästhetisch schön in Stein oder Glas gefasst sind. Sie bleiben warnende Zeichen, die zum Himmel schreien, die zur Umkehr rufen und die unser Bewusstsein schärfen. Wer immer das Böse unterdrücken und vergessen machen möchte, der befördert bewusst oder unbewusst neue Unmenschlichkeit. Als jüdische Gläubige bringt das etwas in mir zu schwingen. Ja, denn wir sind auch dazu angehalten worden, niemals zu vergessen, sondern daran zu erinnern, was geschehen ist, damit es eben nicht mehr wiederholt werden kann. Wir brauchen Versöhnung mit denen, die uns verletzt haben, durch Bilder und durch Worte und durch Taten. Aber wir müssen auf der Hut sein. Die Judensau in Brandenburg ist das früheste Beispiel so einer Skulptur. Sie stammt aus dem Jahr 1230. Es ist eine Terrakotta, die eine große Sau zeigt, an der fünf Wesen saugen. Eines dieser fünf Säuglinge hat jedoch einen Kopf und auch die Sau selber, das Schwein, hat einen menschlichen Kopf und trägt einen jüdischen Hut. Man braucht also nicht Wissenschaftler zu sein, um zu verstehen, was da alles dargestellt wird. Hier sieht man eine Darstellung, wo ein Mann, ein Jude, mit einem Schwein Sex hat. Oder hier sieht man einen halbnackten Juden mit einem Schwein. Ein kleinerer Jude saugt an den Sitzen. Und als die Druckerpresse dann erfunden war, konnte man solche Sachen massiv verbreiten und Geld damit verdienen. Das ist eine typische Pose mit dem Rabbiner, der Mann mit dem Hut, der seine Hand am Hintern des Schweines hat. Wir werden noch bald sehen, was Luther dann dazu zu sagen hat. Es ist also einfach abscheulich, alle diese Darstellungen. Hier nochmal Simon von Trient. Viele Skulpturen verbleiben unkommentiert und stehen da neben anderen Zeugen mittelalterlichen Humors, aber ihre Existenz und dass man sie übersieht und dass man indifferent ist im Umgang mit ihnen, ist eigentlich ein Fakt, der nicht lachenswert ist. Das ist also ein Historiker, der das gesagt hat. Ich bin Jude und ich sage einfach, bitte erzählt keine Judenwitze. Es ist auch nicht witzig, dass diese Judensäue, diese Darstellungen noch da sind. Und jetzt ein Zitat aus dem israelischen zionistischen Wörterbuch der Enzyklopädie. Da heißt es, die Judensau ist nicht der hervorstechendste Aspekt europäischer antisemitischer Kultur und Gesellschaft. Sie ist nur ein Symbol in Kunstform und nicht ein Gewaltakt in sich selbst oder eine Aufforderung zu einer einer solchen unmittelbaren Gewalthandlung. Jedoch ist es sicherlich erstaunlich, dass diese obszönen Skulpturen, die in Kirchen und auf öffentlichen Plätzen zu sehen sind, bis heute verteidigt werden mit einer Hartnäckigkeit ohnegleichen als kulturelle Schätze, sowohl bei der Kirche wie auch bei säkularen Autoritäten und Behörden in Deutschland. Wenn man also rechtlich gegen diese Skulpturen vorgehen möchte, dann müsste man sehr vorsichtig sein, denn es wird eben dann nur als Kunststück dargestellt, obwohl es auch eine geistliche Bedeutung hat und Realität ist. Dieser israelische Gelehrte, der gerade zitiert wurde, sagt, es ist eben kein Aufruf zu antijüdischen Handlungen. Ich möchte auch als Jude natürlich nicht die Redefreiheit verbieten, aber es ist dennoch so erstaunlich, dass diese obszönen Darstellungen antijüdischer Haltung eben immer noch so hartnäckig an ihrem Platz bleiben und dass manche eben so dagegen sind, dass sie entfernt werden. Ich gebe also hier diese Meinung eines israelischen Gelehrten wieder. Nun, ich preise Gott für alle guten Sachen, die Luther gebracht hat. Übrigens, es gibt ein Luther-Playmobil-Spielzeug und nach Newsweek ist es das am schnellsten verkaufte und am meisten verkaufte Spielzeug vom Playmobil aller Zeiten. Und Luther, Luther, überall hier, ganz besonders natürlich in Wittenberg. Man kann Luther hier verschieden anziehen und jemand hat ihm sogar ein Buch hier zur Seite gestellt über die Juden und ihre Lügen. Aber so ist das. Wir sind in dieser Luther-Dekade, nähern uns dem 500. Jahrestag der Reformation und jeder beruft sich auf Luther. Und nächstes Jahr, wenn wir wieder hier in Wittenberg sind, werden auch wir uns auf ihn berufen. Das größte Werk von Luther über die Juden ist die Juden und ihre Lügen. Wer es noch nicht gelesen hat, der sollte dieses Buch lesen. Ich möchte mal sehen, wer das Buch über die Juden und ihre Lügen von Luther gelesen hat, beziehungsweise wer es noch nicht gelesen hat. Wenn du es noch nicht gelesen hast, dann solltest du es lesen. 65.000 Worte. Und er hat noch einen Zusatz veröffentlicht. Eine Sache über Luther ist, er hat so viel geschrieben und veröffentlicht. Mein Ziel ist es, alles zu lesen, was Luther je über Juden und Israel geschrieben hat. Viele sind ja der Meinung, dass Luther damit begonnen hat, dass er eine ganz hohe Erwartung hatte, dass Juden Christen werden und sich bekehren und dann erst wäre Luther umgeschwenkt und hätte seine Meinung geändert. Ich sehe das nicht so. Ich glaube, dass das nicht stimmt. Er hat von Augustinus und die mittelalterliche Kirche einfach die antijüdische Haltung geerbt und er hat sie noch sozusagen verstärkt. Ich sehe also nicht einen guten Luther, der sich verschlechtert hat, sondern ich sehe einen ziemlich schlechten Luther, was die Judenfrage angeht, der sich verschlechtert hat. Und doch, er ist ein Mann Gottes. Er gab uns die Wahrheit der Rechtfertigung durch den Glauben wieder. Und als messianischer Jude bin ich sehr vorsichtig hier. Aber ich schaue trotzdem auf das, was er geschrieben hat. Und dieses Buch über die Juden und ihre Lügen wurde von den Nazis nachgedruckt. Denn er hat darin gesagt, dass Juden aus Deutschland ausgewiesen werden sollten, dass man ihre Bücher zerstören und ihre Synagogen niederbrennen sollte. Das ist ziemlich furchtbar, was Luther hier schrieb. Das nächste Buch, das er schrieb, über den unaussprechlichen Namen und die Herkunft Christi. Das sieht man auf der Wand der Kirche über der Judensau eine Schrift. Und diese Schrift wurde nach Luthers Ableben hinzugefügt. Aber Luther schreibt darüber und das ist es, was er dazu zu sagen hat. Man sieht also diese Schrift, Schem Hamem Voraus, hier in Wittenberg. So schreibt Luther, also das ist eure gute Luther-Geschichte. Wenn ihr Deutsch seid, dann solltet ihr das wissen. Hier in Wittenberg gibt es auf unserer Stadtkirche eine Sau, unter ihr einige Ferkel und Juden. Und dahinter der Rabbiner, der den Schwanz der Sau hochhebt und hineinschaut darunter. Und er lugt praktisch beim Hintern hinein in den Talmud. Das ist jetzt Luthers eigene theologische Kreativität. Nun, er borgt sie sich eigentlich aus von einem Juden, der katholisch geworden war und sich gegen alles Jüdische gestellt hat. Das ist also die populäre, abergläubische Sichtweise. Der Rabbi schaut also jetzt nach Luther so aufmerksam und genau hinein in den Darm des Schweines, genau dorthin, wo nach Luthers Verständnis sozusagen dieser Schem Hamem Voraus, also der allerheiligste Name Gottes der Juden, herauskommt. Das ist natürlich furchtbar. Als Juden ist uns der Name Gottes so heilig, dass wir ihn nicht auszusprechen wagen. Wir sagen also einen anderen Begriff, nämlich Herr Adonai, anstatt dem Namen Gottes selber. Und was macht Luther nun? Er nimmt diesen unseren allerheiligsten Gottesnamen und verbindet ihn mit einem Schwein. Das ist doch furchtbar, das ist doch Wahnsinn. Es gab ursprünglich sehr viele Juden in diesem Gebiet um Wittenberg herum. Das hat sich nachweisen lassen durch bestimmte Namen und so weiter und geschichtliche, historische Dokumente. Und ich möchte auch noch mehr darüber herausfinden. In manchen Städten und Dörfern gibt es immer noch jüdische Namen. Auch hier in Wittenberg gibt es eine Straße, die Jüdenstraße. Nochmals über diesen antijüdischen ehemaligen Juden. Luther fügt etwas hinzu zu dieser allgemein verbreiteten abergläubischen Meinung. Er beschreibt eben, wie der Rabbi hinten hineinschaut bei dieser Judensau, oh, ganz aufmerksam, so als ob er etwas ganz Besonderes jetzt zu sehen bekommen würde. Und höchstwahrscheinlich ist das der Ort, so sagt Luther und schreibt er in seinem Buch, wo die Juden ihren Schem Hamforaj herhaben. Also das ist seine Ausdrucksweise für das hebräische Schem Hameforaj. Er sagt also, und Schem heißt Name und Meforaj heißt der vollständig ausgesprochene oder übersetzte Name. Natürlich als Juden sagen wir den Namen Gottes nicht und wir lesen JHW, wir lesen das Vier-Silben-Wort, wir sagen Adonai dazu oder Hashem, Name, weil der Name Gottes für uns so heilig ist. Und Luther bzw. die Judensau wenden sich hier an das Allerheiligste und ans Herz sozusagen des jüdischen Volkes und des jüdischen Glaubens. Und das ist der Name Gottes. Und das kann man doch nicht mit den Gedärmen eines Schweines verbinden. Das ist falsch, das ist nicht richtig, das ist eine Entheiligung des Namens Gottes. Und Luther fährt fort und sagt, das ist höchstwahrscheinlich der Ort, wo sie ihren Gottesnamen herhaben. Ein gebildeter, ehrenwerter Mann, der ein Feind der Lügen der Juden war, hat dieses Abbild gemacht. Und Luther sagte eben dann weiter, bis zu diesem heutigen Tag wird sprichwörtlich gesagt, wenn jemand klug schien, ohne dass er wirklich klug war, sagte man, wo hat der das gelesen? Aus dem Arsch, aus dem Hintern einer Sau. Also Luther hat mit populärem Humor gespielt, aber leider hat er damit Schaden angerichtet. Bis heute, so schreibt Luther, könnte man herumspielen mit diesem Schem Hameforas. Er war übrigens nicht so gut in Hebräisch. Melanchthon war da viel besser drin. Sein Griechisch war okay. Also Schem Hameforas. Und man könnte es abändern in ein anderes Wort, das so viel heißt wie voll Schande, mit Schande erfüllt. Was Luther also macht, ist Folgendes. Er spielt herum bei der Exegese des Namens Gottes und er entweiht den Gottesnamen, indem er ihn mit den Gedärmen einer Sau in Verbindung bringt. Und genau das, dieses Bild, ist an den Mauern einer Kirche zu sehen. Ich spiele manchmal herum mit dem Gedanken, was sollte mit diesem Ding geschehen? Soll es zerstört werden? Soll es heruntergeschlagen werden? Ich weiß es nicht. Es ist nicht meine Kirche. Ihr seid die Leute in diesem Land. Aber wenn ich Gott wäre, dann würde ich nicht wollen, dass mich jemand in dieser Kirche mit diesem Bild draußen an der Wand anbetet, bis es entfernt ist. Ich bin aber nicht Gott. Jedenfalls, ich kann auch Gott in dieser Kirche nicht anbeten. Ja, wir müssen weiter. Wir haben jetzt uns mit diesem schwierigen Namensfrage jetzt beschäftigt. Auf alle Fälle muss ich wieder an dieser Stelle das tägliche Gebet um Vergebung beten. Ich vergebe hier und jetzt jedem, der mich zum Zorn gereizt oder provoziert hat, der gegen mich gesündigt hat, körperlich oder finanziell, oder indem er mir den nötigen Respekt verweigerte oder in irgendeiner anderen Weise, die mich betrifft, unabsichtlich oder absichtlich, willentlich oder einfach zufällig, weder in Wort oder in Tat. Ich möchte nicht, dass jemand wegen mir gerichtet wird. Vater, so wie Jesus gebetet hat, vergib, denn sie wissen nicht, was sie tun. Herr, ich bete, um die Fähigkeit zu vergeben und um deine göttliche Vergebung für alles, was gegen deinen Namen gesündigt wurde, auch durch Luther. Wir müssen an den Ort kommen, wo wir gereinigt werden, wo unsere eigenen Emotionen gereinigt werden, wo wir versöhnt werden, wo wir erneuert werden, bis hin zur neuen Freude. Eine meiner Lieblingsbibelstellen, die auch heute schon mal gelesen wurde, denn von Gott kommende Traurigkeit schafft eine Umkehr, die zum Heil führt und die nicht bereut wird. Denn die weltliche Trauer führt zum Tod. Umkehr führt zur Versöhnung und zur Wiederherstellung und zur neuen Freude. Und selbst bei diesem schwierigsten aller Themen, nämlich dem Antisemitismus von Luther, möchte ich eine Vision vor Augen haben von der Versöhnung zwischen Juden und Luther und Lutheranern, zwischen Juden und Deutschen. Und deswegen sind wir hier. Luther hat die augustinische Theologie geerbt. Als Augustinermönch hat er diese Vorstellungen über die Juden übernommen von Augustinus. Und er hat dann theologische Vorstellungskraft hinzugefügt zu diesen Vorurteilen, die schon populär unterwegs waren. Also wir haben sozusagen in dieser ganzen Sau an der Wittenbergkirche eine Kombination mittelalterlicher Vorstellungen und theologischer Zusätze durch Luther vor uns. Er hat praktisch dem Judenhass eine theologische Scheinbegründung hinzugefügt. Luther hat also dem ganzen Judenhass und der Verfolgung der Juden eine theologische Erklärung zugrunde gelegt, nämlich, und ich nenne das bestrafenden Sezessionismus, nämlich Gott hat die Juden verstoßen, weil sie den Messias, weil sie Jesus getötet haben. Und sie verdienen es, dass sie jetzt von den Christen bestraft werden dafür. Er gebraucht das, um die christlichen Ansprüche darauf, jetzt das neue Israel zu sein, zu begründen. Ich werde jetzt nicht über die Ersatztheologie sprechen. Es gibt viele verschiedene Spielarten dafür. Es gibt dazu noch ein paar Hinweise auf meiner PowerPoint, die ihr euch anschauen könnt, genauer anschauen könnt. Aber ich werde jetzt mich nicht länger damit aufhalten. Ich möchte mir nämlich noch vorstellen, was es für bessere Alternative gäbe. Ich möchte sagen, was wäre, wenn? Was wäre, wenn Luther statt 95 100 Thesen geschrieben hätte? Und die 96. These, und das wird auch in dem Buch stehen, das ich herausbringen werde. Luther hat also diese 96. These nicht geschrieben, aber ich habe sie für ihn geschrieben. Und darin ist enthalten, ich protestiere gegen die katholische Leugnung der fortgesetzten Liebe Gottes gegenüber seinem Volk Israel. Ihr wisst, ich liebe die oder ich schätze die 95 Thesen und jeder sollte auch diese gelesen haben. Und in den ersten Sätzen sagt Luther ja, wir sollen umkehren, wir sollen Buße tun. Ich weiß nicht, ob Luther jetzt Buße tun kann, umdenken kann, umkehren kann im Himmel. Das ist nicht Teil meiner Theologie. Aber auf alle Fälle ist diese Fähigkeit, umzukehren, ein Segen. Wenn er also nach den 95 Thesen weitergemacht hätte mit ein paar weiteren, um zum Beispiel zu sagen, Gott ist nicht fertig mit Israel, Gott liebt Israel. Und die Gemeinde, die Kirche steht unter Gottes Auftrag, die Juden zu lieben. Und Gottes Plan umfasst alle Nationen, alle Völker, einschließlich Israels. Jeshua, Jesus, sollte auch nicht von seinem Volk getrennt werden. Ich habe also darüber geschrieben. Natürlich sind meine Thesen nicht so gut wie die von Luther. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie haben. Lasst uns also mal annehmen, dass Luther so geschrieben hätte in der 96. These. Und weiter, was wäre gewesen, wenn Luther sich mit Joschel von Rosheim getroffen hätte? Das war ein Anwalt für die deutschen und polnischen Juden der damaligen Zeit, zur Zeit von Maximilian und Karl dem V. Er war ein Advokat für die Juden und hat auch vieles finanziert. Und er hat Briefe an Luther geschrieben. Er bat darum, sich mit Luther treffen zu können. Es hätte so anders weitergehen können, wenn Luther sich mit Jossel zusammengesetzt hätte. Vielleicht wäre er sogar zu einem Schabbatessen eingeladen worden, einige gute jüdische Lieder gesungen worden wären und er guten Schabbatwein getrunken hätte. Was wäre gewesen, wenn er dann vielleicht eingeladen worden wäre zur Bar Mitzwa-Feier von Jossels Sohn oder zur Hochzeit seiner Tochter? Stellt euch Luther vor, der auf einer jüdischen Hochzeit tanzt. Ich muss mir diese Möglichkeit gedanklich ausmalen und einfach vorstellen. Es gibt Tanz im Himmel, nicht wahr? Und ich halte einfach Ausschau nach den besten möglichen Szenarien der Wiederherstellung dieser Dinge. Was wäre gewesen, was wäre geworden, wenn Luther das gemacht hätte? Was wäre gewesen, wenn Luther nicht ein Buch geschrieben hätte über die Juden und ihre Lügen, sondern über die Juden und die Wahrheiten, die Gott durch sie in die Welt gebracht hat. Lasst uns sozusagen posthum diese Bücher schreiben, die Luther eben nicht geschrieben hat. Was wäre gewesen, wenn Luther gestorben wäre und vorher noch Buße getan, umgekehrt wäre von seinen Sünden gegenüber den Juden? Aber die letzte Predigt, die Luther gehalten hat, und der letzte Brief, den er seiner Frau geschrieben hat, gerade nur einige Tage vor seinem Tod, da schreibt er: Ich bin krank, weil die Juden mich angreifen. Er beschuldigt die Juden und er gibt quasi noch auf dem Totenbett eine Ermahnung, gegen die Juden aufzutreten, weiter. Einige Leute glauben ja, dass Luther sein Antisemitismus am Ende leid tat und er davon sich abwandte. Aber dafür gibt es keine Beweise. Es scheint vielmehr so zu sein, dass er bis zum Ende in seiner Denkweise gefangen war und daran festhielt. Doch was wäre gewesen, wenn? Lasst es uns vorstellen. Ich möchte ein anderes Bild auf der Kirche in Wittenberg sehen, nämlich Jesus umgeben von seinen Leuten. Er ist derjenige, der sich ausstreckt zu Israel und den Völkern. Welch eine Transformation könnte davon ausgehen, wenn es so eine positive Darstellung an dieser Kirchenmauer gäbe? Ich möchte das bestmögliche Szenario mir vorstellen. Nicht nur bereuen und bekennen und umdenken, sondern Wiederherstellung und Erneuerung und neue Freude. Ich möchte, dass meine Volksgenossen sich freuen können, wenn sie Wittenberg besuchen kommen. Und ich möchte, dass sie berührt werden von dem neuen Denken, von dem Umdenken, von der Buße, dass sie sehen können. Ich möchte, dass sie Menschen begegnen, wie ihr seid. Also zusammenfassend, und ich habe daneben noch geschrieben, nie wieder. Das ist die typisch jüdische Aussage im Zusammenhang mit dem Holocaust und anderen Dingen. Die Judensau und ihre Rolle in der Geschichte des Antisemitismus. Erstens, sie macht es für jüdische Menschen schwerer, Christen zu vertrauen oder sie zu respektieren oder an Jesus zu glauben. Und zweitens fordert sie Christen heraus, Früchte der Umkehr zu zeigen und tatsächliche Schritte der Aktion zu setzen. Ich bin ein Aktivist. Wenn es ein Problem gibt, dann möchte ich ein Buch drüber lesen und dann will ich aber etwas dagegen unternehmen. Wenn es sonst niemand tut, ich werde jedenfalls gegen diese Judensau protestieren. Ich bin wohl nur ein Besucher hier in Wittenberg, aber ich möchte jedenfalls hier eine Wandlung, eine Veränderung sehen. Und drittens ist die Judensau ein Ruf an uns alle, Vorurteilen, Hass und Lüge über andere uns davon abzukehren und sie abzulehnen. Und besonders auch, wenn wir an die multikulturelle Gesellschaft denken, in der wir leben, die Vorurteile gegenüber Immigranten, Flüchtlinge und Menschen anderer Hautfarbe oder anderer Glaubensrichtungen. Hier müssen wir ein Beispiel setzen, und zwar indem wir diese Dinge ansprechen. Ich habe noch zwei Gedichte, aber ich weiß nicht, wie es mit der Zeit steht. Ich habe ein Klagelied. Okay, ich werde das am Nachmittag lesen bei unserer Exkursion. Vielen Dank für das Zuhören. Nehmt das mit, was ihr vom Herrn annehmen könnt. Und lasst das andere weg, das nicht vom Herrn ist. Amen.